Kannstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, wir wollten auch hier in Madrid, im Bernabeu, wollten wir mutig Fußball spielen. Wir wollten couragiert auftreten, wollten ja die Spielweise an den Tag legen, die wir auch in Deutschland zeigen. Und das denke ich, das haben wir alles gemacht. Und das kann uns stolz machen, auch wenn wir aktuell enttäuscht sind über das Resultat. Ich glaube, dass wir in einer Phase das am Ende entscheidende Gegentor bekommen, in der wir das Gefühl hatten, das Spiel zu kontrollieren. Wir hatten Kontrolle im Ballbesitz und kriegen dann durch eine Standard das Gegentor. Und darüber sind wir natürlich enttäuscht. Aber ich glaube, wir haben allgemein ein sehr aufregendes Spiel gesehen mit sehr vielen Torchancen auf beiden Seiten. Es ging wellenartig hin und her. Ich glaube, es war insbesondere für den neutralen Zuschauer ein sehr interessantes Match. Und dazu haben wir auch wir beigetragen. Und das ist schon etwas, was wir mit rausnehmen. Ich glaube, wir haben jetzt einfach eine unvergessliche Nacht gehabt, insbesondere mit den unglaublichen Fans da draußen. Es wird etwas sein, was wir in diesem Leben sicher nicht vergessen. Und deswegen gehen wir trotz Enttäuschung mit erhobenem Hauptes hier aus dem Stadion.
Es war ein historischer Abend für den VfB Stuttgart, alle Beteiligten, seine Fans im Estadio Santiago Bernabeu. Und das hat man auch rausgehört, gerade bei den Worten von Sebastian Hoeneß. Nach dem 1:3 bei Real Madrid, über das wir sprechen werden, in einem Quartett. Philipp Meisel.
Buenas.
Felix Mahler.
Moin.
Gregor Preis.
Hallo.
Wir alle waren vor Ort auf irgendwie verschiedenen Plätzen, in verschiedenen Orten in diesem Stadion, haben aber alles mitbekommen, hatten uns teilweise auch aufgesplittet. Gregor war bei der Youth League, Philipp hat sich unter die Fans gemischt, ich war recht früh im Stadion und habe da ein bisschen die Atmosphäre geschnuppert und das Sportliche aufgenommen. Felix hat 100.000 Videos gedreht aus der Stadt und von überall. Wir versuchen das alles für euch nochmal nachzubereiten und auch euch, die ihr vielleicht dabei wart oder nicht dabei wart, nochmal mitreisen zu lassen. Aber wir haben nicht nur das Spiel gegen Real, auf das wir blicken, wir haben natürlich auch einen Vorausblick auf ein nicht unwesentlich wichtig erscheinendes Spiel am Sonntagabend des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Und da kommen ja die ein oder anderen interessanten Spieler zurück. Themen noch und nöcher. Generell, Philipp, wie war es so?
Ich möchte aller erstmal Danke sagen. Also danke an all euch da draußen, die uns jetzt hört, die wir getroffen haben in diesen Tagen von Madrid, die uns ausnahmslos gutes Feedback zugespielt haben, zurückgespielt haben, gespiegelt haben. Egal wo, wer, wann, das war wirklich toll. Hilft mir persönlich, aber ich glaube allen, die hier in der Runde stehen, weil es einfach natürlich eine tolle Bestätigung ist für das, was wir hier tun. Und das war viel in den letzten Tagen. Deswegen danke. Und Eindrücke, mir stellt sich schon gleich wieder das Nackenhaar auf, wenn ich nur dran denke. Ja? Auch wenn ich völlig übermüdet jetzt hier in dieser Aufnahmekabine stehe. Ich glaube, da geht es uns allen ähnlich.
Ja.
Das war schon sehr, sehr, sehr stark, ja, was wir da miterleben durften. Und diese Visitenkarte, die der VfB abgegeben hat, nicht nur auf dem Rasen, sondern eben auch drumherum in der Stadt, die ja ist sehr, sehr, sehr ordentlich und das ist auch, glaube ich, europaweit so wahrgenommen worden.
Definitiv, kann ich bestätigen, weil es gab ja auch die eine oder andere schlaflose Minute bei mir, selbst auch noch in Madrid. Und ihr kennt das, ich glaube vor allem Felix kennt das. Wenn man dann so im Bett liegt und noch ein bisschen im Netz und auf YouTube rumschaut. Und ich habe Interviews gesehen, auch von Kollegen, die Champions League übertragen, in den USA, in Großbritannien, weltweit. Die hatten Leute auf den Tribünen in Bernabeu, die haben erstmal nicht über Real gesprochen, sondern die haben erstmal über den VfB gesprochen und haben gesagt, wie gut ist Stuttgart eigentlich gewesen.
Selbst die spanischen Zeitungen, ja. Also am nächsten Morgen hat ja jeder...
Atemberaubende Stuttgart, aber die Marca, gell?
Ja.
Brutal.
Und sogar Carlo Ancelotti, Gregor war nachher noch in der Pressekonferenz, hat reingehört, hat auch einmal das Wort Stuttgart erwähnt nach dem Spiel.
Ja, der Grand Seigneur der Trainergilde hat lange geredet und ich habe mich bemüht, mein bestes Spanisch nochmal auszupacken beim Zuhören und habe immer darauf gewartet, bis er jetzt endlich mal den VfB lobt. Irgendwann kam dann mal ein Satz, der war dann relativ dünn gehalten, aber er hat den VfB schon auch gelobt für seinen spielerischen Auftritt und das hat auch der Toni Rüdiger hinterher noch ein bisschen ausführlicher getan. Jude Bellingham hat gesagt, eine brillante Mannschaft. Also der VfB kam da auch bei den, hat da bei den Gastgebern auch ordentlich für Respekt gesorgt.
Ja, das ist schon krass. Also ich glaube, spätestens jetzt weiß Fußball-Europa wieder, wer der VfB ist. Und das ist mit das Wichtigste gewesen. Sportlich auf der einen Seite, aber Philipp, du hast es auch gerade schon angesprochen, auch atmosphärisch. Das war eine richtig runde Nummer, ne? In der Stadt, auch fantechnisch.
Ja, absolut. Ich hatte dann noch kurz die Gelegenheit, ganz spät nachts Teambankett. Die letzten, die eingetrudelt sind, waren die Teambetreuer. Nicht die Teambetreuer, Quatsch, die Fanbetreuer. Also Antje Büchert-Hittes, der Christian Schmidt, die kam dann noch, der Jerry und so. Und auch die haben einen sehr anstrengenden, aber eben positiv verlaufenden Tag gehabt. Denn alles hat zum großen Ganzen funktioniert. Diese klassischen Schikanen, die die spanische Obrigkeit da gern anbietet rund um solche Spiele, die wurden mehr oder minder gelassen hingenommen. Ja. Man hat sich nicht aus der Ruhe bringen, richtig provozieren lassen, hat einen riesen Fest da gefeiert und ich meine, ihr müsst ja nur unser Video euch nochmal angucken von unserem YouTube-Kanal, das direkt 20, 25 Minuten nach Abpfiff produziert wurde auf der Pressetribüne und da müsst ihr nur in den Hintergrund schauen, was da noch abgeht. Das ist, also da muss man gar keine weiteren Worte eigentlich verlieren.
Ich glaube, von uns Vieren war ich derjenige, der als Erster im Stadion-Innenraum war und ich kann euch sagen, so kurz vor 20 Uhr, so zwischen 19:30, 20 Uhr, da war noch keine Musik, die im Stadion lief, sondern du hast nur das gehört, was außen sich abspielt. Und die Gesänge wurden immer lauter. Du hast richtig gemerkt, wie diese tausenden VfB-Fans immer näher kommen, ihre Lieder singen. Und ich saß da in diesem Fußballtempel und ich hatte echt Gänsehaut, einfach weil du gemerkt hast, das wird hier immer, das steigert sich richtig hoch. Und dann füllte sich der Block immer mehr. Dann hat man ja so zwischen 20 und 21 Uhr ein bisschen auch gesehen, wo auch noch andere VfB-Fans in auffällig weißen T-Shirts sich befanden im Stadion. Im Großen und Ganzen echt richtig stark. Ja, es war jetzt natürlich, viele haben sich gefragt, wie viele VfB-Fans sind denn am Ende im Stadion gewesen. Ich würde auch ein bisschen mit den Kollegen von Primate gehen und sagen, so um die 10.000, vielleicht knapp drunter werden es schon gewesen sein. Es war natürlich nicht so ganz extrem wie das, was die Frankfurter jetzt in Barcelona gemacht haben.
Das ging aber auch gar nicht.
Das ging auch gar nicht, genau. Trotzdem einfach wirklich beeindruckend, wo man überall Tickets herbekommen hat, in welchen Bereichen die Fans auch überall waren.
Ich durfte ja auch im 03 im Block sitzen. Ich habe ja auch die Chance gefunden. Auch da die Grüße an die Leute im Block 703 war ich. Auch da wurden wir fleißig erkannt. Also dann haben wir nochmal die Grüße. Und da war auch der Moment, wir waren auch irgendwann, wir haben quasi zusammen zum Stadion, du bist im Pressebereich, ich habe gewartet auf meinen Kollegen, bin hoch. Und diese Momente, die waren alle exakt gleich. Es war bei mir gleich, bei meinem Kollegen gleich, bei der kompletten ersten, zweiten Reihe gleich. Du bist hochgelaufen, wir waren ja extrem weit oben, da war gefühlt die Luft irgendwann schon dünn. Es war brutal, wie hoch das Stadion geht. Und dieser erste Blick rein, das war bei jedem genau das Gleiche. Wirklich dieses typische, klischeehafte Mund offen und Augenstrahlen. Das war genau das. Keiner konnte fassen, dass du mit dem VfB jetzt wirklich im Bernabeu stehst. Die haben mich alle genau gleich geguckt, kurz sprachlos, 5 Sekunden runtergeschaut, Handy raus. Jetzt aber, jetzt sind wir hier. Und das ist kein Testspiel, das ist kein irgendwie netter Trip, hier geht es um Punkte und alles. Und das war Momente, die, glaube ich, keiner vergessen wird, der dieses Stadion betreten hat.
Wobei wir uns auch wieder auf den Bundesliga-Fansupport freuen dürfen. Das war ja doch ein bisschen reduziert. Es gab keine Fahnen, keine Choreo von Pyro, ganz zu schweigen. Das war ja in Anführungszeichen nur klassischer Gesang, also Champions League-Auswärtsstimmung eben ein bisschen anders als in der Bundesliga. Da werden die Fans sicherlich wieder ihr komplettes Paket auspacken am
das ist
Sonntag.
Richtig, ja, das ist richtig, wobei es mir nichts gefehlt hat, ehrlich gesagt. Also das ist mein persönlicher Eindruck, ich fand das richtig gut, sie da oben abgezogen haben, ja, oder auch hier beim Aufwärmen noch Wechselgesänge, ja, VfB-Wechselgesänge im Bernabeu.
Das war so schon geil.
Kurz den Eindruck gewinnen konnte, da die Ränge sind so leer, also ist das Stadion komplett in Stuttgarter Hand dann heute Abend, aber ist natürlich der spanischen Art geschuldet, ähnlich wie in England. Man kommt sehr, sehr knapp vor Anpfiff. So, die Stadien sind auch so ausgelegt, ja, also die Einlässe und so weiter, da geht's dann schnell rein, schnell raus. Nach Abpfiff dasselbe Bild, ja, also da keine 3, 4, 5 Minuten, nachdem das Spiel abgepfiffen war, war da einfach das Dreiviertelstadion schon wieder leer. Ja, das ist einfach anders als hier. Dennoch, wie gesagt, nicht nur in der Stadt und beim Fan-Meeting Point und dem kleinen Marsch dann rüber, sondern auch im Stadion hat sich der VfB-Mob astrein präsentiert.
Definitiv. Und natürlich füllte sich das Stadion dann noch kurz vor Spielbeginn mit den Real-Fans. Viele sagen dann auch Operettenpublikum. Ja, das war schon jetzt natürlich nicht das, was man jetzt vielleicht aus anderen Kultclubs kennt. Aber ich muss sagen, jeder, der mich kennt, weiß ja, ich bin auch sowas für Vereinshymnen empfänglich. Und Hala Madrid hatte mich dann schon auch, muss ich sagen, in dem Moment. Und die Champions League-Hymne gleich dreimal. Diese Bilder dann zu sehen, wie die VfB-Mannschaft, auch Dennis Undaff strahlt über beide Ohren, Alex Nübel, den hast du richtig das Glück angesehen in dem Moment, als die Hymne abgespielt wurde. Und dann ging es los und viele, Philipp, haben sich gefragt, was macht der VfB? Wir haben vorm Spiel darüber gesprochen, dass der VfB sein Ding durchziehen will, seine DNA beibehalten will, und das hat er bravourös gemacht, würde ich sagen.
Kann man nur so unterstreichen. Das ist genau das, was angekündigt war, wurde durchgezogen. Man könnte das ganz lapidar als Stiefel runterkicken, eigentlich betiteln, so wenn man möchte, aber es ist schon beeindruckend, zeigen ja auch die Zahlen, die Blicke in die Statistik. In der ersten Halbzeit gab es, der Peak war 73% Ballbesitz für den VfB Stuttgart. Und weißt du noch, wie ich dich angestoßen habe, da oben, guck dir mal den Valverde an, der hat Halsschlagadern so dick wie Bleistifte, der hat einen riesen Hals, weil er einfach das überhaupt nicht gewohnt war oder gewohnt ist, und auch wahrscheinlich ist es völlig unter seiner Würde als Spieler von Real Madrid, hier plötzlich Räume zulaufen zu müssen, Zweikämpfe versuchen zu führen oder in sie zu kommen. Das sind die nicht gewohnt, weil normalerweise die Mannschaften, die da hinkommen, die haben eh schon die Pampers gestrichen voll und versuchen einfach nur da irgendwie mit möglichst wenig Gegentoren rauszukommen, und der VfB hat genau das Gegenteil gemacht. Und das hat Wirkung erzielt. Ja, auch Ancelotti, wenn ihr euch das Spiel nochmal in Relauf anschauen wollt, dann seht ihr da ab und zu Schwenks auf die Real-Trainerbank, wo, will ich sagen, Nägel knabbern, aber der war auch nicht gerade amused über das, was da seine Truppe auf dem Platz gebracht
hat. Er stand so unter Strom, dass es sogar eine Tarjeta Amarilla gab im Laufe des Spiels.
Aber Tarjeta Amarilla.
Habe ich gelernt, gelbe Karte, ja.
Das war schon spektakulär. Also diese Anfangsphase, das konnte auch um mich rum kein Mensch glauben, was sie da abliefern. Ich glaube, Mio hat das Riesending gehabt nach 4-5 Minuten direkt da am Pfosten vorbei. Ja. Das Lattending von Undaff, die haben ja an die Wand gespielt am Anfang. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, aus diesem Feeling aus dem Stadion raus natürlich. Und für mich, das ist immer so eine Geschichte, auch wenn du in München spielst, da darfst du mal 3-4 Torschüsse mehr zulassen. Und hast trotzdem noch eine quasi gute Leistung geliefert als im Vergleich zu normalen Gegnern. Da darfst du auch mal 3 Torschüsse quasi abziehen bei Madrid, weil die halt einfach besser sind. Und für das Verhältnis war das ein unfassbares Auswärtsspiel.
Stichwort Anfangsphase Chancen. Wir haben uns auch wieder aufgeteilt, was die Einzelkritik, was die Noten angeht. Ja. Gregor Preis hatte die Offensive und sagt irgendwann zu mir, völlig zu Recht, weil ich das auch gedacht habe, alles schon schwierig heute, ne? Weil du merkst, sie geben Gas, sie haben Offensivaktion, aber das Tor war noch nicht da im ersten Durchgang, ne?
Ja klar, das war offensiv ein blitzsauberer Auftritt und man hat sich trotzdem schwer getan, weil eben die eigentlich alles richtig gemacht haben, bis eben auf die Abschlussschwäche, die dann dazu kam, und da sind dann die Noten ein bisschen hoch und runter gegangen, bis dann zur 68. Minute war es dann relativ einfach mit dem Dennis.
Und übrigens, wenn Thibaut Courtois hinterher von der UEFA als Spieler des Spiels ausgezeichnet wird, weil der hat im ersten Durchgang wirklich ein paar Dinge rausgeholt, dann sagt das auch einiges.
Ja, nur für das alles, was wir jetzt hier seit gefühlt einer Viertelstunde beschreiben, kriegst du halt keine Punkte. So. Ja, Leute, ja, da zahle ich gern 3 Euro dafür. Und das ist halt das, was der VfB jetzt als Aufgabe hat, ja, wenn man ein Stück weit nach vorne blicken möchte. Und zwar nicht nur in der Champions League, sondern vor allem in der Liga. Die müssen eben gucken, dass sie jetzt dieses Top-Niveau, das sie da gespielt haben, müssen sie nicht immer bringen, aber in diese Richtung sollte es gehen, und das ist konstant. Dann ist dieser ruckelnde Saisonstart, den man ja bisher sein eigen nennen darf, hoffentlich bald Geschichte. Darum wird es halt gehen. Du brauchst diese Leistungen oder Leistungen, die in diese Region kommen, eben auch an einem kalten Freitagabend in Bochum oder an einem langweiligen Sonntagmittag in Augsburg, wann auch immer. Ja, aber da muss es eben auch kommen, und dann kommst du vielleicht wieder in diesen Modus, den du letztes Jahr hattest, dieses Selbstverständnis, ja, das dich ein Stück weit auch getragen hat. Das ist eben das, worum es geht.
Und verantwortlich dafür, dass es für keine Punkte am Ende für den VfB gereicht hat, waren unter anderem 3 Tore von Real. Nach dem Spiel konnten wir in der Mixzone uns mit ein paar Spielern unterhalten, und ich würde sagen, lass uns mal an der Stelle mal kurz hören, was Jeff Chabot zu sagen hatte, der als Abwehrspieler doch einiges zu tun hatte in Madrid.
Jetzt im Moment enttäuschend, dass wir hier keinen Punkt holen konnten mit dem Spielverlauf, aber ja, es so kennen wir sie und am Ende gehen sie mit 3 Punkten oder bleiben sie hier und wir fahren mit nichts zurück an Punkten, aber mit einem guten Gefühl und können drauf aufbauen. Ja, ich meine, wir waren heute im Bernabeu, ist auch für mich ein Traum, für viele ein Traum, erste Champions League-Spiel. Wir wussten, was auf uns zukommt. Ja, wir haben es eigentlich gut wegverteidigt. Wir können nicht alles verteidigen gegen die Offensive. Dafür ist zu viel Qualität auf dem Platz da. Aber wir haben es gut angenommen und am Ende brauchst du auch ein bisschen Glück, dass die nicht alle Dinger reinmachen.
Jeff, er heißt Jeff, Philipp. Schön, dass wir ihn auch mal hören.
Natürlich. Gewusst, dass er bringt.
Aber schön, dass wir Jeff Chabot auch mal gehört haben, ja, weil es natürlich ein Spieler ist, der absolut bisher gesetzt ist, hinten in der Defensive, ja, und im Großen und Ganzen auch im Verbund mit Rouault, auch dem später eingewechselten Chase.
Ja.
Mittelstädt hatte Struggles hin und wieder. Wagnermann sah auch recht stabil aus. Ich glaube, wenn man als Abwehrspieler ins Bernabeu geht, dann weiß man auch, was auf einen zukommt.
Das ist richtig und vielleicht da noch ein Satz, der mir erlaubt sei, seit Monaten heißt, ja, der VfB hat keinen Anton-Ersatz. Den hat er vielleicht im sportlichen Profil nicht. Aber bei allem anderen hat er den schon längst. Und der Name ist Jeff Chabot. Ja. Das ist der Boss da hinten drin und ja, bin gespannt, wohin es für ihn noch geht als Weiterentwicklung, denn diese Spiele, die er bisher gezeigt hat, ich glaube, er hat schon in den 5 oder 6 Saisonspielen jetzt, glaube ich, 2-mal Man of the Match gewesen bei uns, 2 oder 3-mal.
Auf jeden
schon,
Fall 2-mal, glaube ich, ja.
Weil er einfach Woche für Woche abliefert.
Da kannst du jedes Mal 80% plus Zweikampfquote gefühlt hinschreiben, ja, laufen, ja, tut er auch, Pässe spielen kann er auch, also das ist schon.
Ja.
Und ich möchte auch gerne mal Chase kurz hervorheben, jetzt nicht in Länge oder so, aber der wird da eingewechselt in Madrid, gibt, glaube ich, ein Rechtsverteidiger war es am Ende, ja, des Tages. Und mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass der da irgendwie große Probleme gehabt hätte. Der hat sich sofort eingefunden. Ja. Der ist immer noch gefühlte 12. Das ist brutal.
Wahrscheinlich gestern Abend in Stuttgart Vini Junior aus seiner Tasche rausgeholt, weil da hat er dann reingesteckt. Allerdings, man muss gut, einschränkend natürlich sagen, als der draufkam, war Vini halt schon 70 Minuten oder was, 65, ja, auf dem Feld, hatte nicht mehr das.
Das war gefühlt sein 5. Pflichtspiel für den VfB, für, ja, ja, Profis. Das ist schon,
ja,
richtig,
das ist top,
richtig cool.
Das ist richtig top. Ja, das stimmt schon.
Wir müssen natürlich über den Moment in der 68. Minute reden, der nicht nur Gregor Preis bei der Notengebung erlöst hat, was die Offensive angeht, sondern ich glaube auch für alle Fans, die vor Ort waren, genau das war, was alle gesagt haben. Mit allen, denen wir uns unterhalten haben und uns eingeschlossen haben, gesagt, wir wollen da ein Tor. Wir wollen ein Tor. Und Felix, du hast auch gesagt, ich will nicht irgend so ein unbedeutendes Tor.
Ein Tor, das Sinn macht, ne?
Ja, ein Tor, das Sinn macht. Das ist eigentlich ganz gut. Und dieses 1-1 in der 68. Minute, ja, das ist einfach der Moment gewesen. Das erste Tor in der Champions League für den VfB seit Kakao, 2010 gegen den FC Barcelona. Zwischenzeitlicher 1-1 Ausgleich, formvollendeter Kopfball, Ekstase auf den Rängen bei den mitgereisten Fans. Das war schon schön.
Da war auch alle Vorsicht vorbei. Also wie gesagt, war ja auch so ein bisschen Furcht. Polizei haben wir schon ein bisschen abgehandelt. Das lief auch alles wirklich in Ordnung, alles sehr entspannt, auch am Plaza Mayor und sowas. Aber auch im Stadion war die Furcht, komme ich rein, werde ich überprüft. Auch das war nur Ticket abgescannt und fertig. Da konnte jeder mit seinem, keine Ahnung, spanischen Namen oder von wem auch immer das Ticket sich nochmal abgegriffen hat, konnte rein. Und auch während des Spiels war es okay. Du durfst mitsingen und sowas. Stehen haben sie irgendwann ein bisschen untersagt. Aber da ab im 1-1 war völlig egal. Da war dann komplette Ekstase, auch in den neutralen Blöcken. Und vor allem dieser Fangesang, dieser erste Fangesang nach Toren ist ja meistens besonders. Aber dieses bist unser Leben, gibst uns so viel, was so laut ist, habe ich noch nie so laut gehört. Natürlich auf Auswärtsspiele vor allem bezogen.
Danke an das geschlossene Dach,
ja,
an der Stelle.
Durchs, ja, Bernabeu, das war absolut brutal.
Ich dachte noch, warum prügelt der Leveling den Ball so scharf da rein? Das war ja keine Hereingabe. Das sollte irgendwie ein halber Torschuss sein. Aber der Dennis hat es hinterher ganz gut beschrieben. Er hat es sofort erkannt und hat dann gesagt, er hat nur den Kopf, also er hat gar nicht die Bewegung gemacht, zum Kopfball nur hingehalten, sonst wäre er wahrscheinlich drüber gegangen, wenn er richtig Druck hinter den Kopfball gebracht hätte und insofern formvollendet abgeschlossen.
Gut, dass du es ansprichst.
Weiß man übrigens bei Jamie Leveling für mein Dafürhalten nie so ganz genau, ob das jetzt ein Torschuss ist oder eine versuchte Vorlage, aber ist ja in dem Fall egal.
Lass uns mal hören, was Dennis Undaff noch zu dem Spiel, zu dem Erlebnis und natürlich auch zu seinem Tor zu sagen hatte nach dem Spiel.
Ich bin traurig, muss ich sagen, weil hier viel, viel mehr drin war, als das Ergebnis sagt. Ich glaube, wir hätten gewinnen müssen, sollen. Wir hatten die klareren Chancen, haben die halt nicht genutzt. Und dann wirst du gegen so ein Team wie Real Madrid bestraft.
Eine Chance hast du genutzt. Was war es für ein Gefühl? Geht da nochmal so die bisherige Laufbahn ein bisschen durch den Kopf, jetzt gekrönt mit dem ersten Champions-League-Tor?
Mein Kopf ging ehrlich rum, dass ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, wie ich jubeln soll. Und dann kamen die Spieler und ich wusste nicht, normalerweise gucke ich hoch, aber ich habe nur auf den Boden geguckt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann kam erst später mein Jubel. Deswegen war einfach von Emotionen her übertrieben ein geiles Gefühl. Endlich auch jetzt in der Champions League im ersten Spiel sein Tor gemacht zu haben in Santiago Bernabéu. Ich habe in der Nationalmannschaft jetzt getroffen. Also für mich ist es, glaube ich, eine perfekte Woche.
Soweit der historisch erste Champions League-Torschütze im Jahr 2024 für den VfB Stuttgart, Dennis Undaf. Ja, was danach passierte, das können wir natürlich nicht unerwähnt lassen, Stand 1-1. Ja, ich würde es auch gerne anders machen, aber Stand 1-1 und eigentlich wirkte das Spiel, das sagt ja auch Sebastian Hoeneß, als hätte man es im Griff, als lief das, als hätte man die Kontrolle, aber das ist halt gegen Real Madrid, da hast du halt keine Kontrolle. Und wenn es dann eine Ecke Kopfball ganz schnöde Variante ist, die dir halt dann halt einen Punkt kostet, Gregor.
Ja, aus dem Nichts, ne? Eckball Modric, einstudiert, ja. Rüdiger schleicht sich da so mit dem Rücken ran, steht vor 4 Abwehrspielern oder noch mehr. Ja.
Ich habe immer gesagt, man kann bei Real Madrid verlieren, aber lass die dann wenigstens so ein geiles Zaubertor, irgendeine Superkombi, irgendein Traumtor von Mbappé, Ecke, Kopfball. Das ist halt auch Real Madrid.
Dazu sind sie auch gar nicht in der Lage. Also wie gesagt, aktuell gesehen in der Saison, dafür hat das Spiel gegen Sociedad, habe ich mir angeschaut am Samstag davor, auch da hast du gemerkt, da ist jede Menge Sand im Getriebe, die müssen sich noch finden. Real war schlagbar. Ich wiederhole mich da gerne, ja, auch wenn Redundanz kein Stilmittel ist, aber das ist de facto eine sehr gute Gelegenheit gewesen, da wirklich was mitzunehmen.
Das war ja auch kurz vor auf 2-2 ein Spiel nach dem 1-1.
Und dann machen die halt, also das ist ja, es gibt ja zweierlei Fußballfans. Die einen finden Real total geil, weil Übermannschaft, galaktisch, unfassbare Einzelkönner und so weiter und so fort. Die anderen sagen, diese Truppe gibt mir nichts. Ja, aber alle müssen attestieren, abgewichster geht's nicht. Ja, und die haben dann einfach genau das ausgepackt, was sie gebraucht haben, waren da in den Momenten, wo es drum ging. Erstes Tor, Stellungsfehler Mittelstädt, zweites Tor und Standard, drittes Tor fällt aus einer Standardsituation für den VfB Stuttgart. Ja, das sind die ganz simplen Fußball-Basics. Ja, und die haben sie dann halt mit entsprechender Klasse noch umgesetzt, weil sie eben Einzelkönner haben, die in ihrer individuellen Qualität besser sind als die meisten anderen auf diesem Planeten. Und dann passiert es halt so.
Das dritte Tor in der Nachspielzeit hat übrigens dafür gesorgt, dass unser Gregor Preis am Ende mit seinem Tipp richtig lag.
Richtig.
Da müssen wir ihm...
Hätte ich gern drauf verzichten.
Nein, wir huldigen. Tor, also, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir verbeugen uns alle.
Ergebnis kosmetisch ein bisschen schade, ne?
Ja, hat mich auch geärgert ein bisschen.
2-1 hätte besser ausgesehen. Aber kann man auch kein... Also der Nübel, alte Torwartweisheit, wenn du dran bist, musst du ihn haben. Auch beim 140 km/h-Schuss. Aber es ließ sich auch irgendwie nicht verhindern, weil du musst dann nochmal alles nach vorne werfen. Bei dem letzten Standard-Freistoß war es, glaube ich, und dann läufst du halt in 3-1 oder 2-1.
Krass, wo der den rausholt, ne? Der hat ja Oberschenkel wie Roberto Carlos, ja. Der wurde aus so ein kleiner, stämmiger, niedriger Schwerpunkttyp, dass der überhaupt so einen wuchtigen Bums entwickeln kann. Respekt.
Dann hast du halt wieder gemerkt, du brauchst halt wirklich ein perfektes Spiel bei Mannschaften wie Madrid.
Ja.
Weil das war so ein bisschen das Spiel und das war so ein bisschen das Einzige, wo ich ein bisschen genervt war oder ein bisschen enttäuscht war nach dem Spiel, weil es war genau das, was du dir erwartet hattest. Ich hatte mir nicht so eine gute Leistung vom VfB erwartet, dass sie halt mithalten, dass sie vielleicht lange auf 0-0 halten, lange auf 1-0. Und am Ende sagst du, jo, 1-2 Tore Unterschied, Madrid-Spiel halt, Madrid-Sieg, im Stil einer Top-Mannschaft und genau das war es halt. Ne? Es war auch klar, die erste Halbzeit hat sie genervt, die kommen raus wie die Feuerwehr 1-0 in der 46. Auch das war irgendwie fast zu erwarten. Und dann, dass du dann eben am Ende nochmal irgendwie eine Ecke kassierst und ein Tor kassierst, gehst halt genau mit dem raus. Du weißt genau, du kannst hier einen Unentschieden mitnehmen auf jeden Fall, aber am Ende des Tages ist es halt Madrid und die holen ihre Siege halt doch irgendwie.
Ich finde, am Ende hat dieses Spiel, es war wirklich allen, wir auch das Spiel angeschaut haben, auch aus neutraler Sicht, die wenig mit Real und noch weniger mit dem VfB zu tun haben, die haben alle gesagt, was für ein Spiel, atemberaubend, auch gerade erste Durchgang ging hin und her. Und man hat, und das finde ich eigentlich fast das Beste in Anführungsstrichen im Nachhinein, man hat eigentlich von beiden genau das bekommen, was man wollte oder was man erwartet hat. Ne? Vom VfB, der seine DNA nicht aufgegeben hat, der das gespielt hat, was er kann und will und was er konsequent durchzieht. Und von Real, das, was Philipp vorher auch erwähnt hat, dieses Real Madrid halt. Deswegen haben sie schon 38 Mal die Champions League gewonnen.
So ist es.
Jetzt würde ich sagen, spielen wir mal noch einen Jingle ein.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So, normalerweise hört ihr an der Stelle ja immer einen Einspieler, der von Felix im Vorfeld aufgenommen wurde und dann in diese Sendung reingeklippt ist. Und jetzt, Felix, gibt's diese Chance, dass du einfach in Ruhe was irgendwo aufnehmen kannst. Nicht, du musst jetzt abliefern. Gib ihm.
ich darf abliefern. Und ich liefere Daten ab zu Madrid, die halt wirklich, wie gesagt, auf den Unschieden rauslaufen. Ne? Die großen Daten, ich glaube, so krass in Tiefe müssen wir da nicht gehen. 20-17 Torschüsse ist ausgeglichen, 8-7 aufs Tor von Madrid ist ausgeglichen. Der VfB hat am Ende des Tages 4% mehr Ballbesitz, also 54-46, wenn man die 50-50-Geschichte nimmt, mehr Pässe gespielt, knapp 100, ein bisschen weniger als das, gleich viele Flanken, praktisch gleiche Passquote, beide bei 87-86%. Madrid hat öfter gefoult, wenn ich es richtig gesehen habe. Mehr gelbe Karten, 4-1. Der VfB öfter im Abseits, Madrid ein paar mehr Ecken. Also das war wirklich, auf dem Blatt ist das ein Unentschieden-Spiel. Und wir hatten es ja auch vorhin schon angesprochen, dass der VfB angekommen ist, international wieder in Madrid angekommen ist, in Spanien. Aber du bist ja erstmal natürlich vor allem der VfB, der sich repräsentiert, aber eben auch die Bundesliga am Ende des Tages. Und da kamen auch wirklich aus allen Fanlagern die verschiedensten Geschichten von Dortmund-Fans auch noch vor dem Spiel. Nach dem Motto, Sonntag wünschen wir euch kein Glück. Aber das war beeindruckend stark und auch die Fans vor allem. Ne? So repräsentiert man quasi die deutsche Fanszene und sowas auch in Deutschland. Das war, glaube ich, hat einen sehr großen Schwung genommen, das ganze Ding.
Vielleicht noch eine kleine Lupe auf einen VfB-Spieler, datentechnisch, Atta Carasso, meine Damen und Herren. Ja, also wer da gedacht hat, der Typ, der noch vor 4-5 Jahren bei Holstein Kiel in der zweiten Liga die Grasnarbe umgegrätscht hat, ja, der kann da gar nicht mithalten. Das Gegenteil war der Fall. Also man sieht auch, wie der sich einfach entwickelt hat. Der war natürlich nicht nur ein guter Anführer und Kapitän. Ich meine, 111 Ballkontakte, die meisten aller Spieler auf dem Platz, 97% Passquote im Mittelfeld. Hat von mir die Note bekommen, die nur einen kleinen, sag ich mal, Schmutzfleck hat. 2,5 habe ich ihm gegeben mit der Kategorisierung, dass er eben ganz kurz auch dann abgefallen ist, in dem Moment, als Real das Mittelfeld so ein bisschen für sich übernommen hatte, ja, als dann das 1-0 auch fällt, das war die Phase, die einzige aber, wo ganz kurz mal nicht Herr des Geschehens war, danach, davor, war das so und das ist, für mich wäre es auch ein würdiger Man of the Match gewesen, auch ohne Treffer oder Vorlage oder irgendwie aufs Scoreboard zu kommen. Jedenfalls hat es mich gefreut, weil er, finde ich, schwingt so immer so ein bisschen unterm Radar. Ja, das war früher schon so, ist jetzt wieder so. Hat es einfach verdient, meiner Ansicht nach, da ein bisschen herausgehoben zu werden, denn er hat ein überragendes Spiel gemacht, was die Daten angeht.
Noch eine ganz kurze Randnotiz, datenmäßig. Da hat er mal gezeigt, der VfB ist eben nicht Union Berlin. Die damals haben auch erst spät verloren, ich glaube 90 plus war es, Bellingham 1-0, also auch kurz vor dem Punkt, aber damals waren es 32-4 Torschüsse oder Schüsse pro Madrid. Das war schon ein ganz, ganz anderer Auftritt vom VfB in Bernabéu.
Das wäre dann der klassische Steffen Görsdorf-Part an der Stelle. Liebe Grüße.
Grüße.
Wir gehen an der Stelle in die Werbung, kommen dann zurück mit Eindrücken von Gregor aus Ciudad Real.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ja? Gregor, denn der VfB war nicht nur im Bernabeu unterwegs, sondern die U19 auch am Nachmittag auf, wie hieß der Platz nochmal? Muss mir kurz helfen?
Campo 11.
Campo
11. Nebenplatz 11 des Real Madrid Clubzentrums. Ja, ich bin da rausgefahren am Nachmittag an den Stadtrand, weit draußen, und dachte erstmal, wo bin ich hier gelandet? Europapark oder Club Med oder was? Also riesengroß, Wahnsinn, alles vom Feinsten, gefühlt 100 Trainingsplätze. Irgendwann habe ich dann Campo 11 gefunden, wo der Spieler hinverlegt wurde, weil sie nicht in dem kleinen Di Stefano-Stadion spielen durften, weil der Platz angeblich unbespielbar war. Der sah aber ganz gut aus. Anyway, dann ging es eben auf dem Nebenplatz 11 auf Kunstrasen gegen die U19 des VfB zur Sache. Und war eine interessante Angelegenheit, ein interessantes Spiel. Real hat 1-0 gewonnen, hätte höher gewinnen können müssen, muss man so fair sein. Die waren einfach individuell, technisch besser, immer ein Tick schneller am Ball, hätten ihre Chancen besser verwerten müssen. Aber der VfB hat sich da trotzdem achtbar aus der Affäre gezogen, hat viel mitgenommen, viel gelernt. Ja, wie schon gesagt, war eine interessante Geschichte. Sehr viele Scouts waren da vor Ort. Ich habe auch ein bisschen mich umgehört und auch aus Deutschland viele, die gesagt haben, die Realspieler sind interessant, alle für uns, weil von denen kommt maximal einer bei denen irgendwann mal zu den Profis hoch und der Rest wird irgendwie verliehen in die ganze Welt. Und da hat man eben auch aus Deutschland und auch aus Stuttgart ein Auge drauf auf die Jungs.
Ja, das Abenteuer Youth League für Nico Willicks Team.
War ein guter Auftakt, dass alles, was mir so bisher über diverse Kanäle zurückgespielt wurde, also insgesamt gesehen, unabhängig jetzt nur vom rein sportlichen, sondern das hat alles soweit funktioniert, hat natürlich eine gewisse Wucht bei denen entwickelt, klar, ja, wann fährt man schon mal da runter, wann hat man schon mal die Gelegenheit, so diese Facility allein zu sehen von innen, ja, weil Gregor hat es ja gerade schon beschrieben, das ist out of this world, wenn man so möchte, ja, das ist einfach der absolute Weltstandard, der da gesetzt wird irgendwo und sie haben sich gut geschlagen, kann man nicht sagen, ist aber glaube ich nicht das Spiel, wo sie sich was ausgerechnet haben, ja, also die Spiele kommen, ja, die kommen jetzt dann im schönen feucht kalten Degerlocher Herbst, wird's dann dagegen Sparta Prag, Atlanta Bergamo, Young Boys, das sind die Spiele, wo man, glaube ich, ein bisschen mehr Aktien drin hat auf VfB-Seite und dann auch wieder vor Fans, da hoffe ich wirklich, dass der VfB da auch entsprechend trommelt. Ja, also es muss nicht unbedingt ausverkauft sein, aber die Gazi-Haupttribüne plus, sag ich mal, die Blöcke B, C, A vielleicht, die sollten schon voll sein.
Gibt es denn schon Infos? Weil ich habe mich tatsächlich mit ein paar VfB-Fans in Madrid auf dem Rückflug unterhalten, die haben gefragt, gibt es da schon eine Möglichkeit oder kommuniziert das der Club erst noch
wahrscheinlich? Das soll noch kommen, soweit mein Stand. Fakt ist, sie wollen versuchen, die möglichst große, bestmögliche Atmosphäre da zu schaffen. Das geht eben nur mit Zuschauern. Ja. Und durch die Ansetzungen, die bleiben gleich. Also es ist 16 Uhr, 21 Uhr, außer glaube ich bei dem einen Heimspiel, welches ist es?
Gegen Sparta Prag spielen
die Profis ist schon sehr, 18. Sehr früh das Spiel.
Ja. Ja. Sparta Prag ist 18:45. Da könnte es also eng werden. Ja, beziehungsweise unmöglich, je nachdem, ob mal wieder irgendein Vogel eine Oberleitung küsst in Stuttgart. Ja, das ist ja immer so ein Thema hier, wie man gelernt hat in den letzten 24 Stunden, habe ich gehört.
Hashtag Störungsmelder.
Ja, richtig. Ja, ja. Und deswegen muss man gucken. Aber es gibt ja auch noch Leute, die keine Karten für die Champions League haben. Ja, die vielleicht auch mal hochklassigen internationalen Jugendfußball gerne sehen. Dann sind sie da natürlich gut aufgehoben. Ja.
Die U19 des VfB. Knappe 0:1 Niederlage, also bei Real Madrid. Und die Frage, die sich Philipp Meise wahrscheinlich stellen würde, but can they do it on a lausig Spätsommer-Samstagnachmittag gegen SV Elversberg? Das ist nämlich das nächste Spiel für die U19. Samstag 13 Uhr. Da wird sich zeigen, das ist ein harter Sprung, muss man schon sagen.
Das ist ein harter Sprung, ja. Immerhin sind beide Trikots weiß. Auch Elversberg spielt, soweit ich weiß, weitestgehend in weiß. Vielleicht hilft das. Ja, aber natürlich ist es eine komplett andere Welt, ja, vor den üblichen 250 Unentwegten auf dem Einser oder im Schliens zu stehen und eben gegen, ja, sag ich mal, nicht ganz so hoch dekorierte und hochtalentierte Kicker anzutreten. Nichtsdestotrotz ist das ja auch das Spannungsfeld, worum es geht. Ja, das gilt genauso für die U19 als auch für die Profis. Jetzt vorher schon mal angerissen. Da musst du halt liefern. Du willst in diesem neuen Juniorenspielsystem ja in die Endrunde, in dieses finale Turnier kommen und dazu musst du erstmal die regionale Runde rocken, dann solltest du die überregionale überstehen, also zumindest in den Top 4 landen. Dann kannst du auch einen Titel spielen und da wird Nico Willicks sicherlich keine Gefangenen machen wollen auf dem Weg dahin und deswegen gibt's die ganz klare Marschrichtung, Elversberg ist zu schlagen und fertig.
Dann der Chronistenpflicht halber noch, was sich am kommenden Wochenende tut. Die U17 ist zur selben Zeit, Samstag 13 Uhr, unterwegs beim 1. FC Saarbrücken. Also hier Doppelspieltag Saarland aus VfB-Sicht.
Jawohl.
Und dritte Liga, VfB 2, Samstag 14 Uhr im Stadion der Freundschaft bei Energie Cottbus.
So sieht's aus.
Dann würde ich sagen, bitte?
Die VfB-Frauen.
Richtig.
Haben wir auch noch. Die spielen ein sogenanntes Topspiel, auch wenn man nach zwei Saisonspielen oder drei, besser gesagt, so weit vielleicht noch nicht gehen sollte. Aber es geht gegen die TSG Hoffenheim 2, ihres Zeichens Tabellenzweite in der Südstaffel. Der VfB ist Dritter. Hoffenheim hat ein Spiel mehr und einen Punkt mehr bisher. Und ja, so wie sich die VfB-Frauen in den bisher beiden Spielen präsentiert haben, könnte da was drin sein. Ja, zwei Spiele, sechs Punkte, 16 Tore, ein Gegentor. Ja, ja, mal schauen, was bei rumkommt. Jedenfalls ist das an diesem Sonntag um 14 Uhr in Hoffenheim das Spiel. Also das dürfte in dem Dietmar-Hopp-Stadion tatsächlich sein. Das ist auch wirklich
da oben auf dem Berg.
Das ist da oben im Hoffenheim, das auch wirklich in Hoffenheim steht. Alle anderen Trainingsplätze oder Stadien, die die haben, sind ja nicht mal in Hoffenheim. Insofern.
So, machen wir noch ein kurzes Päuschen und dann begeben wir uns langsam auf die Suche nach Pünktchen gegen Anton. Bis gleich.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Falls es noch irgendeines Beweises bedurfte, dass mein geschätzter Kollege Christian Pavlic ein großer Fan von Erich Kästner ist, dann habt ihr ihn gehört, kurz vor der Werbepause. Pünktchen und Anton, ja, ja, Pünktchen gegen Anton. Nicht nur gegen Anton, sondern auch gegen Gerassi, gegen ein Dortmund, das sich in diesen Tagen doch ganz ordentlich präsentiert unter Nuri Sahin. Das ist die Zielsetzung für den kommenden Sonntag, 17:30 Uhr. Ja, gibt auch Schöneres aus Auswärtsfansicht betrachtet jetzt, aber nichtsdestotrotz glaube ich ein Fußballspiel, von dem man einiges erwarten kann hinsichtlich des Unterhaltungswerts, denn beide Mannschaften, finde ich zumindest, haben sich ganz gut, ganz ordentlich in diese Saison jetzt reingerockt und die individuelle Qualität und das technisch-taktische Niveau, das man vermuten, erwarten kann, das lässt doch schon hoffen.
Übrigens, falls sich manche fragen, du hast gerade die Ansetzung angesprochen, Sonntag 17:30 Uhr, wirkt ein bisschen komisch, zumal der VfB am Dienstag, die Dortmunder am Mittwoch in der Champions League unterwegs waren. Das ist so eine Pick-Regelung, die es auch in der Bundesliga gibt, an diesen Bundesligaspieltagen. Den ersten Pick hat Sky mit diesem 18:30 Uhr Samstagspiel und der zweite Pick liegt bei Saison, die sich für Sonntag 17:30 Uhr, das ist sozusagen der zweite Slot, das zweite Spiel raussuchen. Und so kommt es dann irgendwie zustande. Muss man nicht verstehen,
ist das
aber...
Ist die Topspielkopie aus England? Da ist auch Sonntag 17 Uhr, naja, oder so, oder 16:30 Uhr.
Halt, also zieht einen Strich drunter. In Deutschland entscheidet nicht der DFB oder die DFL den Spielplatz, sondern das Fernsehen. Fertig.
Genau. Und wenn sozusagen Sky, wenn das 18:30 Uhr Spiel terminiert ist, das zweitattraktivste Spiel sollte dann im Normalfall das Sonntag 17:30 Uhr Spiel sein.
Das zweitattraktivste Spiel, das ist eben genau das, was alle wollen. Ich will natürlich nicht zum attraktivsten, ich will zum zweitattraktivsten Spiel.
Womit wir bei Borussia Dortmund sind, denn mit zweiten Plätzen kennen die sich in ihrer Historie aus.
Boah,
ich bin heute ein bisschen
Christian,
im Modus.
Christian hat einen Modus, ja, auf jeden Fall.
Natürlich, und die Anspielung mit Pünktchen gegen Anton ist natürlich klar, natürlich aus VfB-Sicht überlagert die Rückkehr von Waldemar Anton und auch von Serhou Guirassy, dieses Spiel, da kommen wir nicht drum rum, das wird das Thema sein, Gregor, und wir haben sogar mit dem ehemaligen Kapitän sprechen können. Ne?
Genau, Kollege Dirk Preis hat ihn getroffen. Am Montag ist extra nach Dortmund gefahren, um ein längeres Gespräch mit ihm zu führen.
Ein exklusives übrigens.
Exklusives, ja. Interview, das ihr auch bei uns in Kürze lesen könnt.
Richtig.
Und ich kenne die Aussagen jetzt noch nicht, aber auch wir sind gespannt und sind genauso gespannt, wie das am Sonntag wird, wenn der Ex-Capitano den Rasen in der MHP-Arena betreten wird.
Für euch sei an dieser Stelle erwähnt, es gibt ein neues MeinVfB-Abo, ja, auf STZ oder STN, das es euch ermöglicht, diese Inhalte auch zu lesen, denn dieses Interview wird hinter der Bezahlschranke sein. Kostet ein paar Euro 50, aber wir bieten euch auch was dafür, nämlich ein aktuelles VfB-Trikot. Das bedeutet, wenn man den Gegenwert rechnet, zahlt ihr aufs Jahr gesehen hin nur ein paar Euro 50. Ist sogar günstiger als das alte MeinVfB-Abo in der App. Insofern, wer zuschlagen möchte, findet diese Angebote auf unseren Portalen oder in den Shownotes dieser Ausgabe. Wir packen euch den Link da rein. Könnt ihr da ein Abo abschließen und kriegt dafür ein aktuelles Heimtrikot des VfB Stuttgart. Auch nicht so schlecht.
Und ich glaube, nicht nur die Rückkehr von Anton und Guirassy sorgt dafür, dass beide Teams hochmotiviert in dieses Spiel reingehen werden. Es gibt auch eine Historie aus der vergangenen Saison, in der der VfB die Dortmunder gleich dreimal geschlagen hat.
Deswegen die, glaube ich, auch ähnlich wie du unterwegs sein werden am Sonntag im Modus. Ja.
Die fühlen sich gedemütigt. Aber vor allem war das ja Hummels und Terzic, die das immer wieder angesprochen haben. Diese drei Niederlagen gegen VfB, die sind jetzt beide nicht mehr da. Aber die werden trotzdem irgendwie entsprechend hier anreisen.
Sind sie nicht bald in Rom vereint? Habe ich da nicht irgendwas die gelesen?
Ist, nee, neuer Trainer der Roma ist Ivan Juric.
Kann Ivan ich Juric, okay. Ja.
Ist leider nichts geworden. Ist auch zwar ein ähnlicher Nachname, aber doch ein anderer.
Kannst du uns noch ganz kurz einen Abriss geben, wer das ist? Wann er mal gegen Dinamo Zagreb gespielt hat? Wir brauchen eine Dinamo Zagreb-Referenz.
Die wollte Richtung. Ich eigentlich diese Woche auslassen nach dem Ergebnis in München. Ist eher so aus der Split-Richtung zu verorten. Okay. Ist aber schon länger in Italien unterwegs, hat lange FC Turin trainiert. Ja. Unter anderem Jossi Brekalo. Ja. Bei sich im Team gehabt und ja, hat jetzt die Chance bekommen. Bisschen überraschend, tatsächlich auch aus italienischer Sicht, aber es ist nicht Terzic geworden, der die Roma trainiert. Fast schade.
Ja, gut.
Ja, hätten wir das auch abgeräumt. Der
richtig,
BVB ja. Seines Zeichens steht bisher in dieser Saison ergebnistechnisch gut da. Ich habe ein paar Mal sogar reingeschaut. Ich habe jetzt nicht alle Spiele komplett gesehen, aber ich habe ihre Heimspiele gegen Frankfurt-Heidenheim gesehen und auch gestern Mittwoch, ich vergesse die Wochentage. Es ist schon Mittwoch gewesen, ne?
Ja,
in Brügge, richtig. Gewinnen sie 3-0 am Ende, aber was alle diese Spiele zumindest, die ich gesehen habe, vereint hat, ist, dass es bei den Dortmundern hinten teilweise lichterloh gebrannt hat. Also die Ergebnisse spiegeln eigentlich nicht immer die Leistung auf dem Platz wieder.
Das ist so zu notieren. Ich glaube, die Abwehrformation hat sich noch nicht so gefunden. Da ist dann einfach noch Entwicklung vonnöten, aber wenn die individuelle Klasse aller, die da hinten drin sind, eigentlich dafür spricht, dass sie das schon handeln sollten, ja. Aber bisher hat es nicht geklappt. Bin auch gespannt. Viererkette, Dreierkette, weiß ja auch nicht so genau, ja, wer wie was und so weiter. Zuletzt habe ich Anton und Süle nebeneinander gesehen, dann Benzemaini links und Ryerson. Rechts. Bei der Klasse der drei IVs kannst du eigentlich auch mal auf eine klassische Dreierkette gehen. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber ist natürlich ein Punkt, der bei der Taktikanalyse des VfB Stuttgart im Vorfeld auf dem Flipchart auftauchen wird. Der Trainer Hoeneß, aber auch sein Trainerteam, die haben das natürlich auf der To-Do-List für die Spielvorbereitung, ist ja ganz klar.
Nochmal ein Jingle, würde ich sagen, an der Stelle, oder?
Bitte.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, übernehmen Sie.
Ja, wir kriegen auch ein paar Daten zu Dortmund. Und ich kann da nur beipflichten oder das unterstreichen. Für mich ist das auch noch nicht so glanzvoll, als dass der VfB, sollte sowieso nicht, ist ein Heimspiel, aber als sollte der VfB da irgendwie jetzt zu große Angst vorhaben vor diesem Spiel am Sonntag. Die holen halt ihre Punkte, ist vielleicht auch ein bisschen Thema Topspielsieg, auch gerade das Spiel in Brügge. Aber gegen Dortmund generell, letzte Saison alle drei gewonnen, haben wir schon angesprochen. Die werden da angefixt sein am Sonntag. Wenn man da guckt, ist die Heimbilanz insgesamt auch völlig in Ordnung. Ich glaube, 10 mehr Siege als Niederlagen gegen Dortmund zu Hause. Letzte drei Heimspiele nicht verloren. Also nicht letzte Saison, davor war es das 3-3. Spiel Nummer 3 unter Sebastian Hoeneß. Das müsste Nürnberg, Bochum und dann Dortmund gewesen sein. Rückkehrer Anton Gerassi ist ganz klar, was die erwartet. Anton natürlich ein bisschen mehr, glaube ich, noch als den Herrn Gerassi. Eckspieler gibt es noch bei uns mit Zagadou, der vielleicht zum Einsatz kommt. In Madrid wurde eingewechselt.
Könnte ich mir vorstellen, dass da zumindest mehr Spielzeit. Mhm. Vielleicht auch nur wieder Wechsel, aber vielleicht mehr Spielzeit. Weil er hat sich gut präsentiert. Ähnlich wie Chase auch. Die kamen beide rein und waren gleich gut eingebunden, haben funktioniert. Das lässt hoffen für die nächsten Wochen.
Und auf Dortmund sei logischerweise Kobel und auch der Meier. Also Keeper haben sie ein paar von vom VfB abgezogen tatsächlich. Letzte Saison war es am Ende des Tages Platz 2 gegen Platz 5. Dortmund sich quasi selber gerettet durch den Champions-League-Sieg unter anderem, dass sie eben jetzt wieder Champions-League spielen dürfen. Eigentlich Top 4 Platzierung nicht erreicht. Aktuell Platz 10 gegen Platz 2 nach so ein paar Spieltagen. Noch keine riesengroße Aussage. Aber auch generell die Daten bisher. Gibt es so schöne Statistiken auf bundesliga.de zum Beispiel, die quasi alle Spiele einbeziehen und dann mal Durchschnitte nehmen oder eben alles aufaddieren. Auch recht ausgeglichen. Also beide haben so im Schnitt bisher 60% Ballbesitz gehabt in ihren Partien. Laufdistanzen sind ähnlich. Sprints hat Dortmund ein bisschen mehr gemacht. Auch intensive Läufe sind die ein bisschen mehr gemacht. Ist die Frage, wie man es auslegt, ob sie es mehr machen mussten oder ob der VfB einfach weniger macht als Dortmund. Das ist Interpretationsgeschichte, glaube ich. Kopfballduelle und Zweikämpfe der VfB ein bisschen mehr geholt bisher in seinen drei Bundesliga-Partien. Passquote ähnlich. VfB 7 Tore, Dortmund 6 Tore geschossen. Bisher mehr Torschütze rausgespielt. 10 Stück mehr in den 3 Spielen schon als Dortmund. Also das ist alles sehr, sehr ausgeglichen. Wird ein spannendes Spiel, glaube ich. Natürlich Dortmund vom Ding her eigentlich immer noch in den letzten Jahren muss der Favorit sein. Ist auch genau der Bereich in diesem Tabellenranking nach Marktwerten, wo die kleine Delle kommt. VfB auf Platz 5, 285 Millionen und dann kommt der BVB auf Platz 4 mit schon 461. Dieser kleine Anschluss, der noch nicht ganz da ist, dieser Top 4 zu den Größeren, sage ich mal, in der Bundesliga rein, was Gesamtmarktwert angeht. Ewige Tabelle habe ich schon bei Gladbach angesprochen, mache ich hier gerne nochmal Platz 4 gegen Platz 2. Also da kommt ein sehr großes Spiel am Sonntag, plus eben auch diese Doppelansetzung ist halt speziell. Du hast in einer Woche Madrid und Dortmund. In ein paar Wochen haben wir, glaube ich, nochmal Bayern und Turin. Da sind schon ein paar absolute Kracherwochen dabei.
Personalsituation sieht gut aus. Scheint keine größeren Nach- und Nebenwirkungen hinterlassen zu haben, die Geschichte in Madrid.
Außer vielleicht Jamie Leveling, der kurz ein Sauerstoffzelt gebrauchte, glaube ich, aber das sollte auch klappen.
Ja, also wer noch einmal in Frage stellt, dass Jamie Leveling in der Startelf des VfB Stuttgart seinen Platz verdient hat, der sollte sich vielleicht selbst hinterfragen, denn es war wieder mal ein Beweis dafür. Und auch wir müssen es langsam mal lernen, weil wir stellen ihn in einer gewissen Regelmäßigkeit nicht auf in unserem Startelf-Tipp und er ist halt jedes Mal auf dem Platz. Nur Gregor, du hattest ihn, glaube ich, drauf jetzt am Dienstag.
Ich bin mir sicher. Aber es wird, glaube ich, einige Änderungen geben.
Ja,
Sonntag. Gehe ich auch von offensiv aus. Wie defensiv hast du angesprochen, sage du, glaube ich nicht, dass er startet, aber vorne kann ich mir vorstellen, Führich, ja. Rieder ja. und auf Demirovic, dass da einiges passiert.
Dass da ein bisschen was passiert, richtig. Ist halt auch viel Option da. Ja, Bilal Touré nicht zu vergessen beispielsweise. Ja, und du wirst, glaube ich, ein Spiel erleben, das eine gewisse Dynamik gerade über die Außenbahn entwickelt. Und das bringt mich eigentlich schon zu meinem Player to Watch. Ich warte aber noch, denn der junge Mann mit dem kastanienbraunen Haupthaar hier links von mir, der hat den Vortritt.
Du willst erst abräumen sozusagen, was nicht von der Hand
zu
weisen.
Ja, ich hätte sogar schon die perfekte Überleitung, um dann auf Gregor zu gehen. Ja? Ich bin schon ein bisschen weiter gedanklich.
Ja? Dann starten wir mal mit den Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Und dann tue ich dir den Gefallen. Waldemar Anton. Ja, ich glaube, das ist der Spieler, auf den alle Augen gerichtet sein werden. Ich glaube es übrigens wirklich erst am Sonntagnachmittag, wenn ich sehe. Ich will niemanden was sonst reinreden, aber vielleicht kommt von Borussia Dortmund auch im Lauf der nächsten Tage ein Bulletin raus. Es gab in Brügge einen Schlag auf den Knöchel und Leistungssteuerung und sonst wie. Man weiß es nicht.
Die Verschwörungstheorie fliegt aber komplett bei.
Ich glaube, dass Waldemar Anton nicht der Typ dafür ist. Und ich glaube, dass er dahin geht, dass er da auf dem Platz stehen wird und da wird es sicher entsprechende Reaktionen im Stadion geben. Und ich bin gespannt, wie er damit umgeht. Ich bin gespannt, ob er wirklich so gefestigt ist und so gefestigt, wie er zum Ende seiner VfB-Zeit war, als er als Kapitän wirklich der Fels in der Brandung war. Oder ob das doch was mit ihm macht. Weil da kommt dann auch der Faktor ins Spiel, den Philipp Meisel immer erwähnt, der Faktor Stadion, VfB-Heimspielstätte, das kann kein kalt lassen. Und ich lasse das völlig Ergebnis offen. Ich bin echt gespannt, aber dass das natürlich eine besondere und nicht alltägliche Rückkehr wird, das ist außer Frage.
Ich mache weiter. Ich mache den nächsten Wiederkehrer, wobei ich glaube ich bei dem glaube ich ein bisschen entspannter ist, auch aus dem Fanlager raus, glaube ich. Die ganze Nummer, das haben wir ja schon alles in Hülle und Fülle immer wieder beschrieben, als es schon passiert ist damals. Die beiden Wechsel, Gerassi. Irgendwer muss ihn nehmen. Ich nehme ihn. 28 Tore, Mann, jetzt auch getroffen das erste Mal in seinem Panenka-Style, was glaube ich der Elfmeter in Brügge zum 3-0 in der Nachspielzeit. Mittlerweile auch wieder da, gespielt auch schon im Ligaspiel davor, also die Verletzung gerade so rechtzeitig auskuriert für den großen Auftritt in Stuttgart. Sagt, der wird glaube ich nicht großartig mit Pfiffen oder irgendwas in der Form groß irgendwas abkriegen. Das wird sich eher auf deinen Spieler, auf den ein Augenmerk zu legen ist, konzentrieren am Sonntag.
Mein Spieler hat tatsächlich auch ein Stück weit mit Felix Spieler zu tun, nämlich also Gerassi sieht man ja jetzt schon, macht genau da weiter, wie er es beim VfB auch gemacht hat, lässt sich immer wieder tief fallen, holt ab, initiiert so aus der Tiefe und genau das führt zu einer Veränderung in der Statik der BVB-Offensive. Ja, Da sind plötzlich zwei Kollegen wieder deutlich besser in Schuss und haben mehr Impact aufs Spiel, als es in der letzten Saison zu bemerken war. Den anderen hat Gregor gleich auf seinem Zettelchen. Aber meiner ist der Kollege Beino Gittens, der sich offensichtlich jetzt aufs Wesentliche konzentriert und nur noch Gittens auf dem Trikot hinten drauf hat. Aber diese Wucht, diese Schnelligkeit, ein Stück weit auch Trippelstärke, die da jetzt plötzlich über die Dortmunder Außen kommt, die ist sehr gefährlich. Ja, und wenn man sich nur mal noch die Leistung des Herrn Mittelstädt am Dienstagabend zur Erinnerung ruft, dann ist da einfach ein Thema, das spielentscheidend sein kann. Das sehe ich da auf den offensiven Außenbahnen der Dortmunder. Und deswegen habe ich mich für Beino Gittens entschieden.
Jetzt deine Überleitung zu Gregor.
Ja, Gregor, die andere.
Die liegt da auf der Hand.
Die andere ist eigentlich Seite, schon genau.
Rasant geht es auf die andere Außenbahn rüber, wo Kollege Adeyemi genauso viel Wirbel macht und genauso schnell unterwegs ist und damit auch ja, der VfB sich quasi gar nicht groß umstellen muss nach dem temporeichen Spiel da am,
richtig, ja,
am Dienstag in Madrid. Das ist im Prinzip dasselbe, auf Bundesliga-Niveau vielleicht nochmal kleiner. Jedenfalls, ja, Adeyemi hat entscheidenden Einfluss gehabt, die ersten Saisonspiele, zwei Tore, eine Vorlage gemacht, ist nicht mehr der lustlos Arroganzkicker aus der Vorsaison, dem immer vorgeworfen wurde, er kann zwar kicken, aber es sei eben ein spezieller Charakter, der hat es jetzt irgendwie gepackt, zumindest im bisherigen Saisonverlauf, seine drei Tore für die U21 nicht zu vergessen. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor im BVB-Spiel.
Tipps.
Soll ich wieder anfangen?
Ja, ich habe mit den Spielern angefangen, dann mache ich den Schlusspunkt, dann fangt ihr mal an, schön.
Da muss der Gregor anfangen.
Ja, mach mal. Genau so machen wir da zurück.
Ja, genau.
Bam, 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 2-2.
Nehme ich auch, 2-2.
3-2.
2-1 Stuttgart.
Sauber. Wie immer lest ihr unsere Tipps natürlich auch in unserem MeinVfB-Tippspiel auf kicktipp.de. Da findet ihr unsere Tipprunde. Könnt noch einsteigen, noch ist nicht alles verloren, außer bei uns oder bei mir.
Ich tippe in Gladbach auf den Unentschieden, was mache ich für Geschichten?
Aber da könnt ihr gegen uns tippen. Wir stehen da mit Realnamen drin. Wir schauen auch noch, dass wir, das gab es jetzt schon ein, zwei Mal als Feedback, dass man uns highlightet vielleicht, ja, uns Tipper, wenn das möglich ist. Technisch wird man das machen.
Mit Realnamen heißt übrigens, wir stehen nicht als Vini Junior und Luka Modric drin, sondern...
Ich wusste, dass
man
dich
dann wenigstens erkennen würde, wenn du mit Modric drin stehst.
Ich wusste, dass wenn er noch einen Sparwitz anbringen konnte, dann war das die Gelegenheit. Ich wusste, dass er den nicht liegen lässt. Ja. Aber gut, das war's für diese Folge. Erste Podcast-Woche seit immer, glaube ich, mit zwei Folgen in einer Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Sternle dalassen, fürs Feedback geben über jedwede Kanäle und fürs Wochenende haben wir wieder, wie üblich, das volle Programm für euch. Das heißt, Freitagmorgen Newsletter, dann geht's am Abend weiter mit der voraussichtlichen Aufstellung. Am Samstag ist es dann noch ein bisschen ruhiger, Ruhe vor dem Sturm. Ab Sonntagmorgen Vollgas bis hin zu diesem Highlight-Spiel am Sonntagabend 17:30 in Stuttgart.
Macht euch ein schönes VfB-Fußballwochenende und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Felix, danke.
Gerne.
Gregor, danke.
Sehr gerne.
Herr Meisel.
Sehr gerne.
Bis nächste Woche.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.